Martin Luther hat mal gesagt, wer singt, betet doppelt. Ich habe es eben so empfunden. Lasst uns noch kurz still werden zum Gebet. Vater im Himmel, wir glauben, dass dein Wort die Wahrheit ist und wir bitten dich, dass du uns immer wieder neu in dieser Wahrheit lehrst. Rede du, lass unser Menschenwort zu deinem Wort werden, dass wir nicht nur mit den Ohren hören, sondern mit unserem Herzen, mit unserem Verstand. Damit das, was du zu sagen hast, auch in unserem Leben sich umsetzt. Sei jetzt mitten unter uns mit deinem Geist und rühre jeden so an, wie er es braucht. Licht am Ende des Tunnels. Macht ihr die Präsentation an? Ja, super. Vielen Dank. Ich habe drei ältere Brüder und einer meiner Brüder ist jetzt umgezogen in die Nähe von Kiel oben zu seinen Kindern. Und von daher, durch Besuche und Hilfe beim Haus, bin ich ein paar Mal durch den Elbtunnel gefahren in letzter Zeit. Und ich gestehe euch, ich mag keine Tunnel, wobei der wunderbar beleuchtet ist. Aber ich habe immer so das Gefühl, also wenn ich hier mal liegen bleibe in so einem Tunnel, da habe ich keinen Bock drauf. Ist schon blöd auf der Autobahn, aber im Tunnel finde ich es richtig doof. Aber diese Redewendung, da ist Licht am Ende des Tunnels, oder ich wünsche mir, ein Licht am Ende des Tunnels beschreibt ja, dass wir in schwierigen Situationen oder Aufgaben eine Lösung brauchen. Und vielleicht hat das, wie Birgit das am Anfang gesagt hat, jeder von uns schon mal gesagt in seinem Leben und auch erlebt, hoffentlich, dass es aus dem Tunnel rausgeht und am Ende Licht ist. Ich persönlich fühle mich im Hellen auch besser als im Dunkeln. Vielleicht geht euch das auch so. Dieses Bild von Licht und Dunkelheit zieht sich übrigens durch die ganze Bibel von vorne bis hinten durch. Das Wort Licht kommt allein über 1000 Mal in der Bibel vor. Und das hat auch seinen Grund, denn schon auf den ersten Seiten der Bibel, im Schöpfungsbericht, ist die Rede vom Licht. Es fängt eigentlich alles damit an, dass Gott sprach, es werde Licht. Es soll Licht entstehen. Und als das Licht da war, kam dann auch der Rest. Gott trennte Licht von Dunkelheit und sagte, jetzt kann Leben entstehen. Und wir wissen, dass ohne Licht keine Pflanze, kein Tier, kein Mensch wachsen würde. Selbst bis dahin, wenn ein neuer Mensch geboren wird, sagen wir, da hat ein Kind das Licht der Welt erblickt. Wir brauchen Licht, um uns zurechtzufinden. Darum ist auch künstliches Licht erfunden worden. Und das ist schön, dass wir das haben. Denn ohne Licht kämen wir auch nicht klar. Ich war kürzlich auf einer Dienstreise mit unserem Dienstauto und war in der Nähe von Pferden und steige abends in das Auto und will losfahren und es flackert vorne und klatsch, merke ich, oh, es ist etwas dunkler als normal, wenn man das Licht anmacht. Also mein linkes Vorderlicht vom Dienstwagen war kaputt. Was tun? Zum Glück haben die Autos heute auch Nebellicht gleich eingebaut. Dann bin ich aber mit weniger Licht eben etwas vorsichtiger nach Hause gefahren. Wir brauchen Licht. Positionslichter beim Flugverkehr. Stellt euch mal vor, auf dem Flughafen gäbe es keine Lichter. Es wäre das reinste Chaos. Leuchttürme sind deswegen erschaffen worden, dass in früher Zeit schon Schiffe den Weg in ihren Heimathafen fanden. Ein Leben ohne Licht können wir uns gar nicht vorstellen. Und buntes Licht übt ja noch mal eine besondere Faszination aus. Mit Licht kann man Atmosphäre schaffen. Das ist schön so. Es gibt Atmosphären im Kerzenschein, wo es ein bisschen dämmeriger ist, wo wir uns wohlfühlen. Beleuchtung im Advent, okay, manche übertreiben es damit, aber eigentlich ist das ein schöner Brauch, der übrigens aus dem Christentum kommt. Im 16. Jahrhundert hat man angefangen, in der Adventszeit Kerzen in die Fenster zu stellen, als Zeichen des Lichtes, für das Licht Gottes, was in die Welt gekommen ist und damit auch Menschen, so habe ich es nachgelesen, eingeladen hat und gesagt, kommt vorbei, unser Haus ist offen, wenn die Kerze leuchtet, kommt herein. Das Bild vom Licht hat immer was Gutes, was Schönes, wenn es nicht grell ist, und etwas Unbeschreibliches. Und das geht im Neuen Testament los. Eure Reihe Verheißungen, Prophezeiungen. In der Weihnachts- und Adventszeit leben wir viel von dem, was prophezeit worden ist. Und darum ist es nicht ungewöhnlich, dass eben auch gerade am Anfang der Bibel im Zusammenhang von Gott immer mit, also wenn von Gott die Rede ist, vom Licht geredet wird. Er wird mit Licht verglichen. Und das Gegenteil kennen wir auch bis heute in unserem Sprachgebrauch. Wenn jemand von einer finsteren Gestalt spricht, dann wissen wir, was er meint. Oder wenn wir von den dunklen Zeiten unserer deutschen Geschichte sprechen, wissen wir auch, was gemeint ist. Heute Morgen geht es um einen Text, der mir vorgeschlagen wurde von euch in eurer Reihe aus dem Buch des Propheten Jesaja. Es sind nur zwei Verse. Eigentlich ist dieser Text, der häufig an Weihnachten gelesen wird oder Heiligabend, etwas länger. Wir befassen uns heute aber nur mit dem ersten Teil. So, und jetzt sollte das funktionieren. Könnt ihr weiterschalten? Hier funktioniert nichts. Jesaja 8, 23 und Vers 9, Kapitel 9, Vers 1. Aber die Zeit der Dunkelheit und der Hoffnungslosigkeit wird einmal ein Ende haben. Früher hat Gott Schande gebracht über das Gebiet der Stämme Sebulon und Naphtali. In Zukunft wird er dieses Land, den Weg am Meer jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden, wieder zu Ehren bringen. Und das ist jetzt ein Vers, der dann kommt, den ihr vielleicht alle schon zigmal gehört habt. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die im düsteren Land wohnen. Aber diese Verse gehören echt ganz eng zusammen und sind aber in dieser Form nicht ganz so leicht zu verstehen. Denn wir müssen so ein bisschen eintauchen, aber wirklich nur kurz in die Geschichte Israels. Wovon ist hier die Rede? Israel war ja aufgeteilt in die 12 Stämme. Die Söhne Jakobs und Sebulon und Naphtali waren zwei Orte. Ihr seht da oben Sebulon in lila und darüber Naphtali so in dunkelgelb, Ocker. Vielleicht könnt ihr noch mal, weiß ich nicht, ob ihr es wart oder ich, aber ist egal. Ich sag dir Bescheid. Ich habe es ja etwas größer gemacht, Sebulon und Naphtali am Norden, also im Nordreich Israels. Und warum werden die hier besonders erwähnt zu dieser Zeit? Dieser Teil des Jesaja-Buches berichtet aus der Zeit des 8. Jahrhunderts, wo es um den Assyrischen Krieg ging. 734 und 732 vor Christus sind diese beiden Landstriche an die Assyrer gefallen. Darum werden sie hier erwähnt. Und das hatte kolossale Konsequenzen für ganz Israel, denn das waren die beiden Gebiete, die am fruchtbarsten waren. Die Menschen, die sich hier angesiedelt hatten, waren in großer Zahl. Aber das Besondere war eben, dass sie auch Grenzgebiet waren zu den heidnischen Völkern. Und das machte das Leben nicht leicht. Und dann ist eben 734 und 32 es passiert, dass die Assyrer eingefallen sind, dass sie viele der einwohnenden Israeliten deportiert haben, das Land ausgebeutet haben. Und damit bedeutete dieser massive Einschnitt für Israel einen großen Verlust. Es wurde Nacht, es wurde Dunkelheit in Israel. Warum? Weil den Israeliten auf einmal deutlich wurde, das, was auch der Prophet Jesaja schon lange vorher gesagt hat, könnte jetzt eintreffen. Denn er hat immer wieder darauf hingewiesen, wenn die Könige Israels sich nicht an Gott halten, nicht an seine Weisungen, sondern ihre eigenen Wege gehen und irgendeinen Verbund eingehen mit heidnischen Machthabern, dann wird Gott es nicht zulassen. Und genau hier ist etwas zu der Zeit passiert, wo klar wurde, jetzt könnte es sein, dass wir aber auch wirklich alles bei Gott verspielt haben. Und die Angst war da, dass Gott sein Volk gänzlich verwirft. Die Fehlentscheidung mancher Könige von Israel kam hier eigentlich auf den Höhepunkt. Das Buch des Propheten Jesaja steht am Anfang aller Prophetenbücher im Alten Testament, nicht nur, weil Jesaja zeitlich am Anfang war, einer der großen Propheten, sondern in diesem Prophetenbuch finden wir wirklich eine umfassende Botschaft vom Heilshandeln Gottes. Bei anderen klingt das auch an, aber Jesaja hat eigentlich die ganze Zeit den Blick und die theologischen Wissenschaftler unterscheiden eigentlich so in drei Bereiche im Jesaja-Buch, weil sehr viel in der Geschichte von Israel abgeklopft wird. Also hier sind wir am Anfang der Zeit und schon da weist Jesaja darauf hin, dass der Götzendienst des Volkes, dass die Sünde des Volkes bei Gott nicht einfach so zugedeckt wird. Immer wieder ruft er auf zur Umkehr. Insbesondere die Neigung der Könige, sich anderen, sich fremden Kulturen anzuschließen, bei anderen Mächten Schutz zu suchen, wird kritisiert. Und Jesaja warnt davor. Er sagt, ihr werdet vor Gott dafür ins Gericht gehen. Auch die Nachbarvölker, da macht er keinen Hehl raus. Und dann verbindet er das aber immer wieder mit dem prophetischen Ausblick auf den großen Gerichtstag Gottes, der am Ende der Zeiten kommt. Also Jesaja weist schon darauf hin, es wird einen Zeitpunkt geben, wo diese Erde zu Ende ist, wo Gottes letzter Gerichtstag, so nennt er das, kommt. Aber diesen Gerichtstag verbindet er auch immer wieder mit der Prophezeiung der endgültigen Erlösung. Und darauf wartete das israelitische Volk. Und sie warteten in der Form des Messias, des Gesalbten, des Retters darauf. In ihren Vorstellungen ein König aus dem Stamm Davids, den Gott einsetzt, der jetzt endlich Schluss macht, dass andere Völker Israel bedrängen. Darum ist der verheißene Retter bei Jesaja ein ganz zentraler Gedanke, der sich durch das ganze Buch durchzieht. Darum kündigt Jesaja auch schon die Geburt an in Kapitel 7 durch eine Jungfrau. Und er enthüllt den Messias als einen Sohn, der den Menschen gegeben wird. Merkt ihr was? Alles Begriffe, die wir irgendwie kennen und mit Weihnachten verbinden. Der den Frieden Gottes bringt. Und er sagt bewusst nicht den Frieden der Welt, den Frieden Gottes. Der zugleich der starke Gott ist, der Heilsbringer, haben wir eben gesungen in Waymaker. Und dann switcht er um oder setzt noch eins drauf und sagt, das gilt aber nicht nur für Israel. Gott wird auch der Gott der Heidenvölker werden. Also die Heidenmission ist schon drin, so früh im Buch bei Jesaja. Und er nennt ihn das Opferlamm. Erinnert euch vielleicht an Ostern. Das Opferlamm, sagt Jesaja, was die Schuld der Welt trägt. Also er hat die ganze Heilsgeschichte drin in dieser großartigen Botschaft, die er verkündet. Und letztlich zielt es bei ihm das Erlösungswerk Gottes auf Jesus Christus. Diese prophetische Schau von Jesaja erstreckt sich bis zum endzeitlichen Tag, was ich eben schon erwähnte. Und er sagt, dann beginnt das Friedensreich des Messias. Dann wird Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen. Johannes der Seher im Neuen Testament, Offenbarung Kapitel 21, greift das wieder auf und er spricht vom neuen Jerusalem und beschreibt das in Kürze, dass es nichts mehr von dem geben wird, was wir hier als Leid und Elend und Tunnelerfahrungen im Leben kennen. Sondern dann, wenn Gottes Reich anbricht, wird es Gerechtigkeit geben. Gerechtigkeit gerade für die, die auf dieser Welt Ungerechtigkeit erlebt haben. Kein Leid, keine Tränen, ein Miteinander in der Gegenwart Gottes, so beschreibt es Johannes. Ich mache das jetzt so ausführlich, weil dieser Text eigentlich der Predigttext für heute ist und wir uns das manchmal vor Augen führen müssen. Wie ist eigentlich diese Verbindung zwischen Alten und Neuem Testament? Gibt es da den krassen Cut, also es gibt in der Theologie mittlerweile auch Leute, die sagen, wir dürfen gar nicht mehr vom Alten Testament reden. Die Begrifflichkeit kommt ja von dem alten Bund Gottes mit seinem Volk Israel und Neues Testament durch den neuen Bund, den er dann durch Christus geschlossen hat. Wir reden lieber von der hebräischen Bibel und von der christlichen Bibel. Ich bin da gar nicht so ein Freund von, weil ich finde, dass dieses Zeichen des alten und neuen Bundes, was ja auch zusammengehört, nicht wegdiskutiert werden darf. Und wir können sehr schön sehen, gerade wenn wir uns mit dem Propheten Jesaja befassen, wie die Brücke zum Neuen Testament geschlagen wird. So, jetzt ist zwar Weihnachten kurz vor der Tür, aber ich muss mal eben auf Ostern kommen. Was war damals Ostern? Nach Tod und Auferstehung Jesu, da haben ja die Jünger nicht ein großes Auferstehungsfest gefeiert. Nee, die haben sich verkrümelt. Die hatten Angst. Angst, dass es auch ihnen an den Kragen geht. Und es hat eine Weile gedauert, als der Auferstandene ihnen ein paar Mal begegnet ist, dass sie geschnallt haben. Das, was da damals, was wir aus unserer hebräischen Bibel, damals hieß es nicht Altes Testament, kennen, das, was da vorhergesagt und prophezeit wurde, das sehen wir jetzt in Christus. Zunächst haben sie das als ein Scheitern gesehen. Wie kann der der angekündigt wird, als der, der das Heil bringt, der den Frieden Gottes bringt, da am Kreuz enden. Das ging in ihren Kopf nicht rein, verständlicherweise. Und dann haben sie mit neuen Augen das Alte Testament, ihre Bibel gelesen und haben diese Stellen entdeckt, wo sie gesagt haben, aha, jetzt verstehen wir das. Da ist schon auf Christus hingewiesen worden. Und von daher war er der für sie verheißene Messias. Nicht das ganze Judentum hat das so gesehen. Aber jetzt verstehen wir, und ich schalte eins weiter, warum gerade dieser Vers im Neuen Testament wieder auftaucht, nämlich bei Matthäus. Matthäus 4, also ganz am Anfang, und zwar in einer ganz bestimmten Situation, als Matthäus davon berichtet, dass Jesus öffentlich wirksam wird. Er war erwachsen, Johannes der Täufer hat ihm den Weg bereitet. Und dann schreibt Matthäus, als Jesus hörte, dass Johannes der Täufer verhaftet worden war, denn der hat damals auch schon die Obrigkeit angeklagt und hat versucht, für Recht zu sorgen. Da ging Jesus los aus seiner Heimatstadt nach Kapernaum an den See Genezareth. Und das ist genau dieses Gebiet, Sebulon und Naphtali. Und jetzt fährt Matthäus fort, da erfüllt sich das Wort, was Jesaja gesagt hat, und er zitiert diesen Vers. Das heißt, 700 Jahre später ging ein Licht auf, dass sie gesagt haben, aha, jetzt können wir diese Dinge auch verstehen. Für mich ist es so wichtig, an dieser Stelle die Brücke zu schlagen, allein deswegen, dass wir als Christen auch nicht vergessen, wo unsere Wurzeln liegen. Jesus selbst war Jude, die Jünger waren Juden. Und daher die Verbindung, es ist ein und derselbe Gott, der Schöpfergott, der Vater Jesu Christi, den wir gemeinsam anbeten. Hier liegen unsere Wurzeln und darum lasst es uns nicht trennen. Was ist so bedeutungsvoll an dieser Stelle, warum Matthäus das aufgreift? Also zum einen, wenn ihr mal das Matthäusevangelium durchliest, kein anderer Evangelist zitiert so oft wie Jesaja, wie Matthäus. Der holt ihn an jeder Ecke hervor. Aber das zeigt ja auch dieses Verständnis, das in den Köpfen hervorging. Gottes Geschichte mit seinen Menschen zieht sich durch. Da ist nicht ein Fehler passiert auf Golgatha und Gott ist es entglitten, dass sein Sohn auf einmal am Kreuz landete. Nein, es ist sogar die Rede davon, dass Jesus selbst in der Schöpfung, der dreieinige Gott, am Anfang da war. Also, es ist Gottes Heilshandeln, was sich durch die Geschichte zieht. Und das haben die ersten Christen erkannt. Darum erzählt Matthäus davon, dass am Anfang der Wirksamkeit Jesu dieses Wort eine Rolle spielt und dass Jesus in dieses Gebiet geht. Und das ist ganz interessant, warum er das erwähnt. Es gibt einen außerbiblischen Geschichtsschreiber zur Zeit Jesu, Josephus heißt er, der für theologische Wissenschaft sehr hilfreich ist, weil er uns viele Einblicke gibt, was in der Bibel so gar nicht drinsteht, aus der damaligen Zeit. Und Josephus schreibt über diese Gebiete im Norden von Israel, dass sie sehr fruchtbar waren, dass sie dadurch auch dicht besiedelt waren. Und man weiß, dass allein in diesen beiden Gebieten ungefähr 204 Orte waren, was für Israel viel auf einem Flecken ist, denn sonst gibt es auch viel Wüste und dürres Land, und dass die meisten Orte, und jetzt hört gut zu, über 15.000 Einwohner hatten. Das heißt, ein Gros des israelitischen Volkes lebte hier im Norden. Und darum ist es ja auch nicht verwunderlich, dass Jesus hier sein Wirken beginnt und nicht irgendwo in der Wüste, wo er keinen trifft, sondern da, wo die Menschen sind. Dazu schreibt Josephus noch etwas, die Bevölkerung im Norden ist besonders. Und das fand ich sehr interessant. Er schreibt nämlich dadurch, dass die Israeliten damals bei der Landeinnahme nicht alle vertreiben konnten und noch ein Großteil Kananäer da lebten und sie sich auch mit ihnen vermischt haben, ist dieses Völkchen hier oben, er schreibt auf der einen Seite, sehr aufgeschlossen für Neuerungen, aber auch bereit zum Aufruhr. Streitsüchtig und tapfer. Also offenbar lebten da Leute, denen man zwar Neues sagen konnte, die aber auch zur Rebellion neigten. Vielleicht deshalb, weil sie eben so häufig erlebt haben, wie sie überrannt wurden. Denn quer durch dieses Gebiet ging eigentlich eine Weltstraße, oben im Norden von Damaskus bis unten nach Ägypten. Das heißt, hier in diesem Gebiet waren auch weltliche Einflüsse da. Wir haben es vorhin an der Karte gesehen, ganz im Norden viele heidnische Grenzen, sodass der Norden Israels einem Einfluss unterlag, im Westen von den Phöniziern, im Nordosten von den Syrern und im Süden von den Samaritern. Die konnten sich dem gar nicht entziehen, dass sie ständig irgendwelche heidnischen Einflüssen ausgesetzt waren. Also dieses Völkchen da oben war offenbar sehr gut, weil viele da lebten, aber auch sehr offen für Dinge, die sie hören konnten. Und hier sah Matthäus offenbar, dass Jesus genau deshalb dort anfing zu predigen. Und nicht nur zu predigen, sondern dass er in dieses Gebiet, was eigentlich als sehr dunkel galt, Helligkeit und Licht bringen wollte. Vielleicht können wir auch an dieser Stelle Dunkelheit mit Orientierungslosigkeit übersetzen. Matthäus knüpft also an seine eigene Geschichte seines Volkes an und sagt, hier wird deutlich, was Gott vorhat. Dass Gott sein Volk nicht im Dunkeln lässt und dass er ihnen jetzt durch Jesus seine Botschaft übermittelt. Für mich ist das eine Brücke auch zu heute, in unsere Zeit. Wie viel Orientierungslosigkeit begegnet uns? Überlegt mal, wie in unserer Zeit eigentlich viele Ratgeber da sind, aber die alle was Unterschiedliches sagen und letztlich Enttäuschungen produzieren. An der Politik kann man es vielleicht am ehesten erleben. Aber was erwächst daraus, wenn Menschen orientierungslos sind und keinen Halt im Leben haben? Unsicherheit, Mutlosigkeit oder die Zukunftsangst, die manchmal ja auch geschürt wird. Sicher, es gibt reale, besorgniserregende Entwicklungen auch in unserem Land. Ob das, was gerade diskutiert wird, die Altersversorgung ist oder unsere demografische Entwicklung, Ressourcenverknappung. Die Frage ist doch aber, ob wir dem als Christen etwas entgegensetzen können oder ob wir uns verrückt machen lassen. Andrea und ich waren im Frühjahr auf einer Reise in Uganda mit einer Missionsgesellschaft, wo wir seit Jahren schon Waisenkinder unterstützen. Und diese Missionsgesellschaft in der Nähe von Kassel bietet solche Patenschaftsreisen an. Und da sind wir mal mitgefahren. Ich sage euch, es ist keine Urlaubsreise. Ich habe immer gesagt, es ist eine anstrengende Studienreise, weil man eben nicht die Highlights eines Landes besucht, sondern weil wir bei den Ärmsten der Armen waren. Und weil wir gemerkt haben, wie wichtig es ist, dass eben auch Menschen unterstützt werden, Christen, die nicht das zum Leben haben, was wir haben. Und wir sind so ein bisschen runtergekommen mit dem, wenn wir so hören, was in unserer Gesellschaft gemeckert wird, wie gut es uns doch noch geht, wenn man so etwas mal erlebt hat. Trotzdem bleibe ich dabei, dass diese Welt Gottes Erlösung braucht, wird kaum deutlicher als in unserer Zeit. Ich glaube, dass wir auch gerade in unserer Gesellschaft immer mehr erleben, dass es so einen Trend gibt, als hätten wir alles im Griff, zumindest für uns persönlich. Und das, was ich im Griff habe, das mache ich aber auch aus mir heraus. Gott brauche ich dazu nicht. Aber bei allem Fortschritt, bei allen Problemen, bei allen Freuden und Sorgen, wo taucht Gott eigentlich noch auf in unserer Gesellschaft? Haben wir als Christen noch eine Stimme, die gehört wird? Als Gemeinden? Oder werden wir auch immer mehr an den Rand gedrängt? Gut, vielleicht taucht Gott noch beim Sterben auf. Da macht der ein oder andere sich noch mal Gedanken. Aber ansonsten, wo ist er denn Licht in unserem Leben? Und wer von uns hat nicht schon Situationen erlebt? Ich weiß nicht, wo du gerade steckst oder steckt gerade in so einem Tunnel. Aber das Licht, von dem der Prophet Jesaja hier spricht und was Matthäus aufgreift, ist Gott selbst. Ist die Wahrheit, die Gott hineingelegt hat in diese Welt, die er durch seinen Sohn Jesus Christus spürbar, greifbar werden lässt. In ihm und nur in ihm, in seinem Handeln, und in seinem Leiden, Sterben und in seiner Auferstehung erfahren wir Gottes Gnade. Nirgends anders sonst. Da begegnet uns Gott sichtbar. Und für mich wird dabei auch deutlich, was Jesaja auch prophezeit hat oder immer wieder betont hat, Gott verwirft sein Volk nicht und seine Menschen nicht. Er hat seine Menschen immer im Blick behalten. Und letztlich ist es sein Heilsplan, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. das Licht ins Dunkel kommt, unseres persönlichen Lebens, aber auch in diese Welt. Dass Hoffnung aufschimmert, da wo Menschen in Bedrängnis sind. Dass die Vision von Gottes Frieden und von Gerechtigkeit mitten in einer Welt von Ungerechtigkeit und Unterdrückung nicht verschwiegen wird. Und wer, ihr Lieben, könnte das nicht besser in die Welt tragen als wir, die wir es erlebt und erfahren haben, die wir aus diesem Licht heraus leben. Das ist letztlich das große Thema dieses Predigttextes. Und die Frage an uns, was macht uns hoffnungsvoll? Warum versinken wir nicht in Resignation? Oder wenn wir denn am Rande dessen stehen, wie kann dieses Licht in unser Herz leuchten? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Aussagen, die Jesaja getroffen hat und auch Matthäus, wahr sind und dass uns hier in diesem Wort Gott begegnet. Und das möchte ich kurz untermauern, indem ich euch die Weihnachtsgeschichte nicht von Lukas, wie ihr sie alle kennt, sondern von Johannes vorlese. Die heißt nämlich, der das wahre Licht ist, kam in die Welt und leuchtete für alle Menschen. Amen. Das ist Weihnachten bei Johannes. Nichts mit Krippe, nichts mit Stall, nichts mit Ochs und Esel, wobei die auch nicht bei Lukas stehen. Aber kurz und nüchtern und dennoch auf den Punkt gebracht. Gott kam in die Welt und er leuchtet für alle Menschen. Und Jesus selbst hat dieses Wort ja untermauert, indem er gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der tappt nicht im Dunkeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und da ist auch interessant zu gucken, in welchem Zusammenhang überliefert Johannes das. Denn wenn man den Kontext liest, dann sagt Jesus dieses Wort im Vorhof des Tempels. Da waren die Opferkästen, da waren all die Leute, die auch noch nicht den Reinheitsritus hinter sich hatten, die noch nicht in den Tempel durften. Also eine Menschenmenge, wo es aber auch in Jerusalem vier riesige Leuchter gab, die immer angezündet wurden bei den großen Festen. Und die waren so groß, diese Feuer in diesen Schalen, dass die ganz Jerusalem erhellten. Und an diesem Punkt, wo diese Leuchter stehen, sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Und auch da, Rückblick ins Alte Testament, der Messias wird nach jüdischer Lehre als Licht bezeichnet. Das war schon eine Provokation. Dass Jesus an diesem Ort das so deutlich sagt, heißt nichts anderes, als dass er sich zu erkennen gibt, auch gegenüber der religiösen Führung. Ich bin der Messias, auf den ihr wartet seit Jahrhunderten. Ich bin der Sohn Gottes, den er gesandt hat. Ja, das war Gotteslästerung für die religiösen Führer. Aber die Menschen, die sich auf ihn einließen, und davon sind die Evangelien voll, haben gemerkt, dass es in ihrem Leben hell wurde. Jesus als Licht Gottes, was in diese Welt kommt. Wir haben es gesungen und wir singen es gleich nochmal. So wie Blumen ohne Sonnenlicht nicht aufblühen können, kann unser Leben erst zur vollen Schönheit werden, wenn sein Licht in unser Herz leuchtet. Leider blenden uns die Lichter dieser Welt, die uns vormachen, erfülltes wahres Leben, das kriegst du nur im Konsum, Macht, Ansehen, Leistung, denk erstmal an dich selber und dann geht's weiter. Dieses Licht Jesu ist für mich ein ganz anderes Licht. Es ist ein warmes Licht, ein barmherziges Licht, vielleicht eher mit dem einer Kerze im Fenster zu vergleichen. Das Licht der Liebe Gottes, was unsere Herzen warm macht. Und jetzt kommt aber noch ein Aber. Was aber auch in die finsteren Ecken unseres Herzens leuchtet. Und das ist eigentlich das Schöne daran. Und Klammer auf, diese Ecken haben wir alle. Die habt ihr und die habe ich auch. Aber das Licht Gottes stellt uns nicht bloß, sondern dieses Licht Jesu, was in die finsteren Ecken leuchtet, ist dazu da, dass diese Ecken aufgeräumt werden. Ohne Bild gesprochen, ihr Lieben, Jesus weiß um unsere Sorgen, um unsere Ängste, um unsere Schuld, um unser Versagen. Und solange wir auf dieser Erde leben, wird es auch so bleiben. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Lassen wir das von ihm hell machen? Gebe ich ihm diesen Zugang in meinem Leben? Was für eine Befreiung, wer das erlebt hat und davon berichten kann. Dass da, wo er in die finsteren Ecken es hell macht und ausleuchtet, eine Last abfällt. In den Seminaren, die ich mit, was ich anfangs sagte, mit Laienpredigern mache, feiern wir immer mindestens einmal in so einem Kurs auch Tischabendmahl. Kennt ihr vielleicht, so ähnlich wie Jesus mit seinen Jüngern, ein Abendessen, wo wir Abendmahl miteinander feiern. Und ich baue immer in diese Abendmahlsfeier eine Zeit der stillen Beichte ein, wo wir uns hinterher im Namen Jesu Vergebung zusprechen. Da rollen manchmal Tränen, weil Leute merken, ja, hier konnte ich es mal zulassen. Bislang ging das nicht. Aber wer diese Erfahrung macht, dass Jesus liebevoll in unsere Herzen schaut und leuchtet und Dinge, Versagen und Schuld ausräumt, der kann eigentlich auch mit diesem Wort gut leben, was wir im Epheserbrief lesen. Denn dann hat es Konsequenzen für das, was nach draußen geht. Früher habt ihr in der Dunkelheit gelebt, aber heute ist das anders. Durch den Herrn seid ihr im Licht und darum lebt als Kinder des Lichtes. Wenn wir das begriffen haben, wenn wir das verinnerlicht haben, wenn wir das erlebt haben, dass wir Kinder Gottes sind, die im Licht leben, dann hat das Auswirkungen. Es fängt immer bei dir und mir an. Im engsten Kreis der Familie, in unseren Gemeinden. Wenn wir merken, andere sind anders als ich, aber das Licht, was uns leuchtet, das vereint uns. Das ist nicht immer leicht. Ich will das gar nicht so schönreden. Ich bin ja auch, was ich anfangs sagte, viel in Gemeinden unterwegs und ich erlebe in manchen Gemeinden, ich rede nicht von eurer, ich rede auch nicht von der, wo wir zu Hause sind, da ist alles in Ordnung in Nordstemmen und Hilsheim. Nein, ich rede von anderen Gemeinden. Diese Verbissenheit manchmal, dieses harte Gegeneinander, wo ich denke, liebe Leute, könnt ihr euch einmal darauf einigen, was euch hier verbindet? Und kann man auf dieser Grundlage nicht auch anders miteinander umgehen und über Dinge nachdenken, die andere anders empfinden? Das wäre etwas, das Frieden Gottes bei uns einzieht. Jesus ist der im Alten Testament verheißene Retter. Er ist gekommen in diese Welt an Weihnachten, das feiern wir bald wieder. Und er wird wiederkommen, wenn Gott seine neue Erde, seinen neuen Himmel schafft. Und damit, bis dahin, hören wir nicht auf, unseren Dienst zu tun an anderen Menschen, davon zu erzählen, füreinander einzustehen, miteinander, füreinander zu beten. Und wenn du jemanden brauchst und selber nicht beten kannst, dann such dir einen in der Gemeinde. Das ist unser Job, dass wir füreinander da sind.